DW Menschen und Märkte.
Die Rabattsaison ist eröffnet. Konsumklima trübt sich ein, immer mehr chinesische Staatskonzerne überschuldet und Internet aus dem All. Das sind unsere Themen. Ich bin Klaus Ulrich. Die Rabattsaison startet. Morgen ist Black Friday, am Montag dann Cyber Monday. Rund um diese Tage versuchen Händler, Kunden durch Rabatte zum Kauf zu animieren. Jene Händler, die in Zeiten von Corona Umsätze besonders dringend benötigen, werden dabei wahrscheinlich leer ausgehen. Andreas Becker berichtet.
Die gute Nachricht zuerst. In diesem Jahr machen Händler rund um die großen Rabatttage Black Friday und Cyber Monday voraussichtlich noch mehr Umsatz als im Vorjahr. Das glaubt zumindest der Deutsche Einzelhandelsverband HDE. Stefan Tromp gehört dort zur Geschäftsführung.
Wir erwarten einen Umsatz von ungefähr 3,7 Milliarden Euro, was ungefähr 18% mehr gegenüber dem Vorjahres-Black Friday bedeuten würde.
Die schlechte Nachricht: Jene Händler, die unter den Corona-Beschränkungen besonders leiden, haben davon nichts. Vor allem die Geschäfte in den Innenstädten verdienen derzeit wenig. Anders als im Frühjahr müssen sie zwar nicht schließen, doch viele Kunden bleiben trotzdem lieber zu Hause und kaufen online ein. Zwischen 30% und 40% beträgt das Umsatzminus der Geschäfte in den Innenstädten im November, laut Handelsverband. Wenn also die Umsätze rund um den Black Friday trotzdem steigen, dann profitiert davon vor allem der Onlinehandel.
Was wir generell sehen können, ist, dass stationäre Handelsgeschäfte, die in keinster Weise Online-Aktivitäten haben, wesentlich schlechter durch diese Pandemie wirtschaftlich kommen als solche Handelsgeschäfte, die sowohl stationär als auch online tätig sind. Insofern sehen wir mit großer Sorge, dass die Unternehmen, die eben sich nicht digitalisiert haben, es jetzt deutlich schwerer haben werden.
Anders als in den USA hat der Black Friday beim stationären Einzelhandel in Deutschland keine lange Tradition, sagt Trump.
Mittlerweile gehen auch immer mehr stationäre Händler dazu über, an Black Friday ihren Kunden gute Angebote zu unterbreiten. Aber die große Masse der Umsätze findet online statt am Black Friday.
Der Black Friday ist der Tag nach Thanksgiving. Das amerikanische Erntedankfest wird dort immer am letzten Donnerstag im November gefeiert und läutet traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Denn wer sich den Freitag freinimmt, nutzt das verlängerte Wochenende oft zum Shoppen. Woher der Name Black Friday stammt, ist nicht genau belegt. Die Shopping-Malls sollen an diesem Tag schon in den 1960er Jahren schwarz vor Menschen gewesen sein, sagen die einen. Andere verweisen nüchtern darauf, dass viele Händler ab diesem Tag schwarze Zahlen schreiben. In den USA ist der Black Friday jedenfalls älter als das Internet. International erfolgreich wurde der Marketingbegriff aber erst ab den 2000er Jahren. Kurz darauf entstand dann auch der Cyber Monday, der weitere Rabatte für den darauffolgenden Montag verspricht. Seitdem verschwimmen zunehmend die Grenzen. Längst ist von Black Week und Cyber Week die Rede. Einige Läden werben gar mit einem Black November. Noch wilder treiben es die Chinesen. Am Singles Day, der am angeblich glückbringenden 11.11. zelebriert wird, machen Online-Händler wie Alibaba Umsätze, die selbst die Exzesse des Black Friday in den Schatten stellen. Stefan Tromp vom Handelsverband bezweifelt allerdings, dass sich dieser Tag auch in Deutschland durchsetzen wird.
Ich glaube, der Singles Day wird bei uns nicht so eine große Rolle spielen, weil wir sind in all dem, was im deutschen Handel sich abspielt, doch sehr auf die USA fixiert. Trends schwappen eher aus den USA zu uns rüber als auch Asien, siehe eben den Black Friday.
Von der DW befragte Händler halten sich bedeckt, wenn es um ihre Erwartungen für den kommenden Black Friday geht. Amazon will zu Umsatzprognosen und Volumen der Sonderangebote keine Angaben machen. Ebenso hält man es bei der Elektronikkette Mediamarkt Saturn. Deren Sprecher sagt, man habe ohnehin wenig Zeit in der, Zitat, heißen Phase des Black Month. Und auch der Online-Modehändler Zalando nennt keine Zahlen, teilt aber mit, die Cyber Week samt Black Friday habe sich zu einem, Zitat, bedeutenden Wachstumstreiber entwickelt und sei außerdem eine wichtige Möglichkeit, die Beziehungen zu Kunden und Markenpartnern zu stärken. Stefan Tromp vom Handelsverband sagt, man dürfe Black Friday und Cyber Monday ohnehin nicht isoliert vom Weihnachtsgeschäft betrachten.
Über 50% 80% der Konsumenten, die am Black Friday etwas kaufen, kaufen das Produkt, um es Weihnachten verschenken zu wollen.
Und so ist der Verband auch für das Weihnachtsgeschäft optimistisch und erwartet, Pandemie hin oder her, ein Umsatzplus von 1,2%. Doch auch hier gilt, Geschäfte ganz ohne Onlinehandel werden davon kaum profitieren und können von Glück sagen, wenn sie die Pandemie überleben.
So viel von Andreas Becker. Die zweite Corona-Welle und der zweite Teil-Lockdown haben das Konsumklima erheblich getroffen. Der GfK-Konsumklima-Index für Dezember fiel auf -6,7%, stärker als von Experten erwartet. Die Menschen halten sich beim Kaufen zurück, was vor allem der stationäre Handel zu spüren bekommt, zumal der Teil-Lockdown gerade weit in den Dezember verlängert wurde. Vieles verlagert sich ins Internet. Bianca von der Au hat die Einzelheiten.
Frankfurts größte Einkaufsmeile, die Zeil. Deutlich weniger Menschen als sonst sind unterwegs, zumindest wenn man es mit anderen Jahren vergleicht. Keine rosigen Aussichten für den Einzelhandel, sagt Andreas Scheuerle, Konjunkturexperte von der DK Bank.
Wir haben es im Moment mit einer Situation zu tun, wo in vielen Ländern der Einzelhandel komplett geschlossen ist. Und selbst in Deutschland, wo er eigentlich noch offen ist, wird der Einzelhandel unter den Schließungen der Gastronomie, unter der Absage von Weihnachtsmärkten leiden.
Das fürchtet auch der Handelsverband Deutschland. Die Vorweihnachtszeit dürfte Händlern in den Innenstädten einen schlechteren Umsatz bescheren. Gelegenheitskäufe neben dem Weihnachtsmarktbesuch fallen dieses Jahr weg. Zudem hat sich seit Corona der Trend zum Einkaufen im Internet weiter verstärkt. Jörg Funder, Professor für Unternehmensführung im Handel an der Hochschule Worms, hat sich das veränderte Kaufverhalten während des ersten Lockdowns genauer angeschaut.
In dem Moment, als das Fitnessstudio zu hatte, wurden vermehrt Fahrräder gekauft. Statt Lederschuhen haben die Konsumenten Laufschuhe gekauft und Turnschuhe. Statt in Urlaub zu fahren, haben die Leute sich eine neue Küche gekauft. Also tatsächlich, viele Dinge wurden einfach umgeschichtet in dem Moment. Und dafür hat auch der Onlinehandel gesorgt, nicht ausschließlich, aber tatsächlich war so die Konsumeinbruch in Summe gar nicht so sehr da, wie wir ihn befürchtet haben.
Ein Teil des Konsums hat sich also einfach verlagert. Dennoch dürften die Ausgaben privater Haushalte insgesamt unter dem Vorjahresniveau liegen. Allein im zweiten Quartal ging der Konsum nach Angaben des Statistischen Bundesamts um gut 11% zurück. In normalen Zeiten ist der private Konsum eine wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft und macht mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes aus. Wirtschaftsprofessor Funder beobachtet eine weitere Veränderung im Konsumverhalten.
Diese Rabatttage, die kurz vor Weihnachten sind, sind eigentlich in Deutschland auch angekommen. Und wir sehen aber auch, dass insbesondere diese Rabatttage genutzt werden, ohnehin geplante Käufe vorzuziehen. Das heißt, das Weihnachtsgeschäft wird deutlich nach vorne gezogen. Ich würde sogar sagen, dass wir davon ausgehen können, dass in diesem Jahr das noch stärker ist als in den letzten Jahren, dass man die Angst hat, dass möglicherweise, wenn alle online kaufen, das Weihnachtsgeschenk, je später man kauft, auch dann nicht mehr ankommen wird.
In Amerika läutet traditionell der Freitag nach Thanksgiving, der sogenannte Black Friday, das Weihnachtsgeschäft ein mit extremen Rabattangeboten. Hiervon dürften vor allem wieder die Großen profitieren, die schon aus der Corona-Pandemie als Gewinner hervorgegangen sind. Die Online-Handelsplattformen wie Amazon, Zalando und Co.
Bianca von der Au aus unserem Frankfurter Börsenstudio. In China können immer häufiger große Konzerne ihre Schulden nicht bezahlen. In den vergangenen Tagen haben mehrere Staatsunternehmen bekannt gegeben, dass sie fällige Anleihen nicht bedienen können. Die Verschuldungsrate chinesischer Firmen ist so hoch wie nie. Experten macht das zunehmend Sorgen. Aus Shanghai, Steffen Wurzel.
Die Verschuldung chinesischer Unternehmen ist in den vergangenen 10 Jahren massiv gestiegen. Der Schuldenstand beträgt rund 160% des Bruttoinlandsproduktes Chinas. Das hat die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel ausgerechnet. Das ist eine Art Zentralbank der Zentralbanken. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Schuldenstand von Unternehmen demnach bei etwas mehr als 60% des BIP. Die Firmenschuldenquote in den USA beträgt knapp 80%. In China haben vor allem staatseigene Konzerne in den vergangenen Jahren mächtig Schulden aufgenommen, also Anleihen ausgegeben. Dass diese Anleihen nicht zurückgezahlt werden, das war in China bisher sehr selten. Weil die Staats- und Parteiführung kein Interesse an Firmenpleiten hatte, hat sie die Schulden schlecht wirtschaftender Unternehmen häufig einfach übernommen, per staatlichem Bailout. In den vergangenen Wochen aber haben gleich mehrere große Staatskonzerne in China Anleihen nicht zum fälligen Termin bedient, also Schulden nicht pünktlich zurückgezahlt. Fachleute sprechen von einem sogenannten Default. Die Firmen sind also zunächst zahlungsunfähig. Betroffen waren etwa der staatliche Computerchip-Hersteller Tsinghua Unigroup, der Kohleminen- und Kraftwerkskonzern Yongcheng und der Autokonzern Huacheng, der in China ein Joint Venture mit BMW betreibt.
The market is clearly spooked.
Das hat die Finanzmärkte ganz klar aufgeschreckt, erklärt Wang Dan, die Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai. Denn solche offenen Anleihenausfälle sind recht selten in China. Wir werden wahrscheinlich weitere Anleihenausfälle erleben, und zwar weil die Staatsführung das nun ausdrücklich zulässt. Die staatseigenen Unternehmen werden dadurch gezwungen, besser zu wirtschaften. Außerdem sind diese Ausfälle für die Regierung ein gangbarer Weg, um schlecht wirtschaften Staatsbetriebe loszuwerden. Angesichts insgesamt rasant wachsender Schulden in China ist die Staatsführung offensichtlich nicht mehr bereit, schlecht wirtschaftende Firmen jederzeit aufzufangen. Wirtschaftsexperten rechnen damit, dass nun einige unrentable chinesische Staatskonzerne pleite gehen und verschwinden werden. Investoren außerhalb Chinas sind von den Anleiheausfällen zunächst kaum betroffen. Denn nach Zahlen der Investmentbank Goldman Sachs halten ausländische Investoren weniger als 1% der Anleihen chinesischer Firmen. Aber falls nun in großem Stil Firmen in China pleite gehen sollten, dann könnte das dem Vertrauen in die Wirtschaft des Landes insgesamt schaden. Das hätte dann indirekt Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Finanzwelt überall auf der Welt.
Steffen Wurzel aus Shanghai. Das Tochterunternehmen Starlink des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX will nach eigenen Angaben noch in diesem Jahr auch in Deutschland einen Satelliten-Internetdienst anbieten. Das Unternehmen war erst vor wenigen Wochen testweise in den USA an den Start gegangen. Starlink bietet schnelles Internet aus dem Weltall an. Das Besondere, seine Satelliten kreisen in einer besonders niedrigen Umlaufbahn um die Erde. Die ersten Starlink-Kunden in den USA sind von dem neuen Angebot begeistert. Markus Schuler berichtet.
Falcon 9 is configured for flight. Erst am vergangenen Dienstag hob vom Weltraumbahnhof in Florida wieder eine Falcon 9-Rakete ab. An Bord 60 weitere Starlink-Satelliten. Mittlerweile kreisen mehr als 900 dieser Satelliten in einer sehr niedrigen Umlaufbahn um die Erde in 550 Kilometern Höhe. 3 Meter lang und 1,50 Meter breit ist solch ein Satellit und er wiegt um die 230 Kilogramm. Seit 3 Wochen können die ersten Nutzer in den USA das Angebot ausprobieren. Einer davon ist Jason Roberts. Er lebt im US-Bundesstaat Washington, im Westen der USA, an der Grenze zu Kanada. Wir haben Internet mit 6 Mbit. Wenn es gut läuft, sind es 10 Mbit. Wir leben hier in einer einsamen Gegend. Hier gibt es keine große Auswahl bei den Internet-Providern. Todds Kinder sind wegen der Corona-Pandemie auf schnelles Internet angewiesen. Der Schulunterricht findet per Zoom statt. Todd hat sich per E-Mail bei Starlink als Beta-Tester beworben. Er war einer von 700.000 Bewerbern in den USA und er ist als Tester ausgewählt worden. $500, umgerechnet 420 Euro, kostet einmalig die Empfangsschüssel. Pro Monat zahlt er ab jetzt $99, das sind gut 83 Euro. Weiter im Süden, im Bundesstaat Oregon, wohnt Matt Verley. Auch er ist einer der ersten Beta-Tester. In seinem YouTube-Kanal erzählt er, der Aufbau ist prima. Die Empfangsschüssel wird mit Strom über das Ethernet-Kabel versorgt. Man braucht keine separate Stromversorgung. Man stellt das Teil auf, es dauert 1 Minute und dann ist man online.
That's about it. You're online.
Verlies Bericht deckt sich mit denen anderer Beta-Tester. Per App richtet man die Schüssel aus, die einen Durchmesser von 49 Zentimetern hat. Selbst bei starkem Regen und dichten Wolken, sagt Verli, habe er eine verlässliche Internetverbindung.
I did a speed test just now.
Gerade eben habe ich wieder einen Test gemacht. Im Download schaffe ich 100 Mbit, im Upstream sind es um die 20 Mbit. Das sind Ergebnisse, die ich auch an sonnigen Tagen bei klarem Himmel kriege. Die Latenzzeit, also die Signallaufzeit zwischen Erde und Satellit, beträgt bei Starlink zurzeit zwischen 20 und 40 Millisekunden. Damit kann man sogar Online-Spiele zocken. Das Betreiberunternehmen will in den kommenden Monaten hunderte weitere Satelliten ins All schicken. Dann soll die Bandbreite weiter steigen und die Latenzzeit sinken. Eine weltweite Abdeckung will man bis Ende nächsten Jahres erreicht haben. Todd im Bundesstaat Washington und seine Tochter sind jedenfalls über das neue Internet begeistert.
What do you think of the Wi-Fi?
Wie findest du unser Wi-Fi?
It's crazy.
Es ist verrückt.
Why?
Wieso?
It's fast.
Es ist schnell, ich muss nicht mehr warten, das ist schon fast beängstigend.
Oh, it's scary.
Ein Beitrag von Markus Schuler aus San Francisco war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.